Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
So, liebe Freunde des 16ers, es folgt Teil 2 vom Gespräch mit Christoph Daum, mit dem wir grundsätzliche Dinge besprochen haben über den Trainerjob. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen konkreter werden. Und als erstes habe ich ihn mal gefragt, was er eigentlich von der Arbeit von Jürgen Klopp hält.
Okay, wir sind jetzt gerade alle geflasht.
Wir können auch 100.000 Stunden weitermachen, ehrlich gesagt. Wir können noch einen zweiten Teil machen. Wollen wir noch 20 Minuten machen? Sagst du, ich habe die Schnauze voll, du bist völlig frei sozusagen. Was meinst du? Weil ich würde gerne noch einfach ein paar Namen vielleicht abfragen, ein paar Dinge, die aktuell sind. Oder wir können auch sagen, das sollte in diesem Bereich so bleiben. Wie ist deine Zeit?
Nein, eigentlich hatte ich gedacht, dass wir über die Bundesliga mehr sprechen und über den Bundesliga-Spieltag. Aber diese Themen, die Ewald eben angerissen hat, die sind so hochspannend.
Ja, dann würde ich das.
Ewald seine Sprache zu sprechen, die sind so evident. Also ich muss auch mal ein Fachwort reinhauen, habe ich auch ein paar. Man richtigerweise, Michael, stundenlang darüber sprechen könnte und damit auch Leute, die zuhören, wirklich zum Nachdenken anregt, dass das keine Hirngespinste, dass das keine Utopien sind, sondern dass diese Aussagen, die wir getroffen haben, von dir, von Ewald und von mir, wirklich auf die Realität abzielen.
Können wir jetzt auch zweiteilen. Dann machen wir zweiteilen. Lass uns doch noch ein bisschen was aktuell quatschen, was in der Bundesliga passiert ist. Und dann zum Beispiel, du hast ja Klopp jetzt auch mal angesprochen, ja? Von außen betrachtet kann man das ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Du hast auch mit deinen diversen Vereinen Läufe gehabt, wo dann auch vieles vielleicht irgendwann, keine Ahnung, wie funktioniert hat. Wie beurteilst du das von außen, was da gerade passiert bei Klopp?
Der junge Klopp hatte in der Anfangsphase bei Liverpool auch versucht, Dinge zu übertragen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Er hatte also auch gewisse Anlaufprobleme, hatte dann sehr gute Gespräche, soweit ich weiß, mit Steven Gerrard und anderen, die sich im englischen Fußball sehr gut auskennen. Der große Unterschied ist der andere Spielplan, den die in England haben, und auch nur das einmal tägliche Training. In England gibt es keinen Verein. Arsene Wenger hat zu mir gesagt, oder auch der Alex Ferguson, wenn du es schaffst, hier in England ein zweites Training reinzubringen, dann baue ich hier ein Denkmal. Das heißt, dort hast du ganz andere Voraussetzungen, als du sie hier in der Bundesliga gehabt hast. Und auf die hat der Jürgen Klopp sich toll eingestellt. Und zu dieser gesamten Fachkompetenz kommt natürlich eine unheimliche Qualifikation in der sogenannten emotionalen Intelligenz von Jürgen Klopp hinzu, der eben dazu geführt hat, dass Spieler ihr Spielverhalten verändert haben. Wenn ich so dran denke, vor Klopp, Firmino und Salah oder Mané, ja, die waren im Spiel, wenn du im Ballbesitz warst. Nein, jetzt sind die auch im Spiel, wenn der Gegner im Ballbesitz hat. Wenn du siehst, was er aus dem Henderson gemacht hat, wenn du siehst, was er aus dem Miller gemacht hat, das waren früher, sagen wir mal, so viereckige englische Spieler, die alles gegeben haben. Nein, die haben heute Spielintelligenz und Führungsqualität. Wenn du siehst, was er aus den beiden Außenverteidigern gemacht hat, also ich muss sagen, Jürgen hat auf der einen Seite unheimlich sich auf die Erfordernisse des englischen Fußballs eingestellt, hat alle Elemente das Wort mag ich nicht, das Moderne, ich nehme eher das Wort des erfolgreichen Fußballs, den Leuten vermittelt und hat mit einer wahnsinnig hohen emotionalen Intelligenz zu einem Zusammenhalt geführt, der die Mannschaft fast jetzt an die Wundergläubigkeit geführt hat. Also Riesenkompliment an die Verbesserung, die Jürgen Klopp an sich selber und auch in seiner Arbeit vorgenommen hat. Das ist ganz toll. So ein Trainer fehlt uns eigentlich in der Bundesliga.
Das finde ich ist das Entscheidende, wenn man von außen drauf guckt. Ja, du hast den Namen genannt, Henderson, auch Milner. Das waren eigentlich mehr oder minder, sagen wir mal, ja, ein bisschen besser als Durchschnittsspieler in der Premier League. Ja. Er ist wirklich, glaube ich, derjenige, der die Leute besser macht. Und wie geht das ganz konkret, wenn du dich jetzt an deine Zeiten erinnerst, keine Ahnung, jetzt meinetwegen in Leverkusen, wie kriegst du einen Spieler wirklich auf ein anderes Niveau?
Ja, da gehört sehr viel eingehen auf die Individualität des Spielers dazu. Das heißt also, ich habe da natürlich auch manchmal Spieler, die kommen aus einem anderen Sprachkreis, aus einem anderen Kulturkreis. Und es geht nicht nur darum, dass sie Deutsch lernen, sondern es geht auch darum, dass ich verstehe, aus welchem Umfeld die Spieler kommen und dass wir dann herausarbeiten, welche Stärken haben sie, welche Stärken können sie in welcher Art und Weise für die Mannschaft einsetzen, wo hat die Mannschaft gewisse Schwächen, die ein Einzelner ausgleichen kann. Und dann sind eben neben den Gesprächen auch entsprechende Inhalte zu formulieren, wie ich mit der Mannschaft trainiere, wie ich mit den Einzelnen im Feedback umgehe. Man sagt immer wieder, Rückmeldung ist das Frühstück für Klassenspieler. Das heißt, in welcher Art und Weise gebe ich Feedback, Rückmeldung, auch immer auf den Einzelnen zugeschnitten. Nicht eben dieses Frontal-Coaching vor der gesamten Mannschaft, was auch zu gegebener Zeit seine Berechtigung hat, sondern wann wird eigentlich mehr dieses auch Individuelle vom Trainer gesucht, was natürlich auch viel mehr Zeit wieder in Anspruch mitnimmt und wo ich auch zum Teil auch meine Assistenztrainer brauche, weil ich kann diese ganzen Gespräche vom zeitlichen Umfang nicht alle herführen, dann brauche ich Mitarbeiter, die in meiner Denkweise auch diese Gespräche mit den Spielern führen. Und das habe ich sehr zeitintensiv gemacht, um die Spieler besser kennenzulernen. Man spricht ja immer wieder davon, der Trainer muss die Sprache der Spieler sprechen. Ja, dann frage ich, wer von euch Trainern hört denn überhaupt zu, um überhaupt die Sprache der Spieler zu verstehen. Das heißt, ich muss erstmal lernen, auch zuzuhören. Ich muss auch den Spieler öffnen. Ich muss Mitverantwortung in der Art und Weise aufbauen und stärken, indem ich den Einzelnen klar mache, was ist dein Verantwortlichkeitsbereich. Aber im Dialog, nicht in einer Befehlsform, sondern dass diese, wie soll ich sagen, diese Arbeitsplatzbeschreibung, die sich der Einzelne verhalten sollte. Die muss vom Spieler kommen. Ich habe das oft so gesagt, ja, was erwartest du eigentlich von deinen Mitspielern? Und diese Aussagen, die der Spieler dann getroffen hat, die habe ich alle aufgeschrieben. Und dann habe ich denen das Blatt gegeben, sage ich, so, hier hast du eigentlich die Beschreibung, wie du dich selber verhalten solltest. Und dann saß er auf einmal da und sagte, ja, eigentlich haben sie ja recht. Klar, von den anderen erwarte ich das, aber bei mir selber, ich erfülle das oft nicht so. Richtig. Und dann arbeiten wir eben an den Dingen, nennen wir die Stärken, dass wir die Stärken ausbauen, hoffen dabei, dass sich einige Schwächen, ich will nicht sagen automatisch, aber dass sich einige Schwächen mit reduzieren und an ein, maximal zwei Schwachpunkten arbeiten wir auch. Aber wir arbeiten mehr an den Stärken als an den Schwächen, um eben auch dann die Schwächen bewusst zu machen. Aber wichtig ist, dass der Spieler das erkennt und nicht, wie gesagt, frontal von Latz geknallt bekommt. Denn dann macht er sehr schnell zu, so nach dem Motto, was will der Trainer eigentlich von mir? Das ist nicht gerecht. Warum spricht er ausgerechnet mit mir so? Und diese ganzen, sagen wir mal, Schuldzuweisungsfloskeln, die setzen natürlich auch beim Spieler ein. Darum muss ich einen anderen Weg gehen, muss den Menschen, den Spieler in den Mittelpunkt stellen und muss mich mit ihm beschäftigen. Nochmal, eine sehr zeitaufwendige Sache, aber eine sehr lohnenswerte Sache. Ich will nicht verhehlen, dass es auch Situationen mal gab, wo ich gesagt habe, so Ende aus, jetzt ordne ich an. Wenn du da unbelehrbare Floskeln zurückkriegst, irgendwann ist dann auch mal meine Überzeugungskraft, mein Einfühlungsvermögen erschöpft, dann sage ich einfach, weißt du was, weil ich hier Trainer bin, möchte ich das so. Und wenn du mein Trainer bist, dann kannst du es so machen, wie du es willst. Aber das ist die Ausnahme.
Ja, genau so. Also du hast ja gerade mit einem grundlegenden Missverständnis aufgeräumt, dieses Missverständnis, dass man als Führungskraft, und das ist ja ein Trainer auch, naja, einen anderen verändern kann durch seine Botschaften, durch das, was ich ihm erzähle. Wer sich ändern kann, das ist im Grunde genommen derjenige, um den es geht. Dein Job als Trainer und als Führungskraft besteht darin, ihm die Impulse zu geben. Ich meine, kein Mensch macht einfach nur das, was du ihm sagst, sondern er macht es erst dann, wenn er selbst davon überzeugt ist. Und alles, was du jetzt gesagt hast, das geht in diese Richtung. Darum, dieses Denken muss einfach Einzug halten, dass man als Führungskraft lernt, ich muss eine Atmosphäre schaffen, ein Ambiente schaffen, in dem mein Mitarbeiter in der Lage ist, sein Bestes zu geben, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das bei den Leuten von Kloppo der Fall ist. Die haben überall schon gespielt, auch in Wijnaldum. Ich könnte jetzt jeden Einzelnen aufzählen, die bei ja. ihm immer und immer besser werden. Und er wird auch Spieler dabei gehabt haben, so wie du es gerade geschildert hast. Spieler, mit denen er sich bemüht und macht und tut, das hast du erlebt, das habe ich auch erlebt, wo man sich bemüht und macht und tut und irgendwann mal feststellt, weißt du was, entweder du gehst jetzt, dann musst du den Verein wechseln oder es muss halt ein anderer spielen. Natürlich hängt es auch da mit der Auffassungsgabe der Leute zusammen, mit der Bereitschaft eben etwas auch an seinem Verhalten ändern zu wollen und mithelfen zu wollen. Wenn du ihm dauernd Impulse gibst und es kommt gar nichts zurück, dann stehst du da. Aber im Grunde genommen ist es genauso, wie du sagst, der Spieler ist derjenige und der einzelne Mitarbeiter ist derjenige, der sich ändern muss, wenn er erfolgreich sein will in einer bestimmten Richtung. Davon muss er selber überzeugt sein. Und die Atmosphäre, diese Hinweise, diese Impulse musst du ihm geben und dann trifft er die Entscheidung, ob er es macht oder nicht. Aber ohne das werden sich viele Leute einfach nicht weiterentwickeln. Das ist einfach so. Und deswegen ist dieser Führungsjob und auch der Trainerjob so ein besonderer Job. Und dafür braucht man Hilfe. Also damit schließt sich der Kreis letzten Endes. Du brauchst die Hilfe, aber der Spieler braucht auch die Hilfe. Und dieses Zuhören ist für mich das absolut Wichtigste. Ich habe als junger Trainer auch da gesessen und habe zig Gespräche geführt am Anfang vor lauter Dämlichkeit und war dann hinterher ganz stolz, was ich dem alles für Botschaften mitgegeben habe. Bin nach Hause gegangen, habe mit dem geredet. Aber ich bin erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, ob das bei dem überhaupt so angekommen ist, was ich wollte, geschweige denn, dass ich gewusst habe, was der überhaupt denkt. Ich habe meine Botschaft losgeworden, bin die Botschaft losgeworden als junger Trainer und habe dann erstmal lernen müssen, dass es viel, viel wichtiger ist, erst zu verstehen, bevor ich dann verstanden werde mit irgendeiner Botschaft. Weil manche Botschaften, die du senden willst, die lösen sich in nichts auf, wenn du erstmal verstehst, wieso verhält er sich überhaupt so.
Ja, Eva, das möchte ich um zwei Aspekte ergänzen, also deinen Kreis noch ein klein wenig öffnen, indem ich sage, Veränderungsbereitschaft beginnt immer erst bei der Führungsperson, ob das im Unternehmen ist oder im Fußball ist. Das heißt, die Veränderungsbereitschaft muss erstmal beim Trainer vorhanden sein. Das ist das Erste. Weil es ist immer so einfach, Veränderungen bei anderen einzufordern, wenn du nicht selber dazu bereit bist. Das ist eine Einbahnstraße, sage ich, ich bin jetzt absolut, so absolut ist es nicht, wie ich jetzt sage, aber die nicht funktioniert, wenn diese Veränderungsbereitschaft nur eine Einbahnstraße sein soll. Veränderung beginnt immer bei mir selber, bei dem Einzelnen. Erst dann kann ich auch die Veränderungsprozesse beim anderen auslösen. Und was sich bei mir da sehr hilfreich erwiesen hat, dass ich nach diesen Gesprächen, die ich mit dem Spieler hatte, noch ein, zwei weitere Gespräche geführt habe, wo ich den Spieler habe erklären lassen, was nimmst du für dich eigentlich mit? So nach dem Motto, ein Schüler hat erst etwas richtig verstanden, wenn er das selber erklären kann. Dieser pädagogische Grundsatz steckt dahinter. Und dann habe ich eben nochmal mir wieder Feedback eingeholt, manchmal nur in ganz kurzen Gesprächen. Und dann habe ich gesehen, aha, der denkt nach, der identifiziert sich damit, der arbeitet daran. Denn bei allen Dingen, die ich gesagt habe, hat ja nicht immer sofort erwartet, dass es 1:1 funktioniert und umgesetzt wird. Also alles, was du machst und initiierst, muss nicht sofort perfekt klappen, wobei es wahrscheinlich nie eine Perfektion gibt. Also das würde ich noch ergänzen zu deinen Dingen.
Ja, du hast ja gesagt, so ein Typ wie Klopp fehlt uns vielleicht in der Bundesliga. Einer, der auffällt, der anders ist, der jung ist, ist Julian Nagelsmann. An den habe ich gedacht im Vorfeld unseres Gesprächs. Der stellt sich dann nach dem Spiel hin und haut da, wie ich finde, geschliffen was raus. Ich zitiere mal kurz nach der Niederlage: Wir müssen uns überlegen, ob wir das Gipfelkreuz erreichen wollen oder wollen wir die Aussicht genießen von ein Stück darunter. Das fand ich schon ziemlich bemerkenswert, dass der das so auf den Punkt bringt. Gibt es vielleicht auch so Situationen, wo man sich im Vorfeld schon so ein bisschen sowas überlegt oder meinst du, das kommt alles spontan?
Darf ich das kurz ergänzen? Das genaue Zitat war, wollen wir zum Gipfelkreuz uns da oben hinsetzen, ein bisschen was essen, die Aussicht genießen und irgendwann am Ende werden wir dann Vierter oder... Entschuldigung, oder wollen wir da oben bleiben und die Aussicht die ganze Zeit genießen? So ungefähr war das. Und hinterher auch ganz oben bleiben.
Ja, also die wichtigste Frage, die zu beantworten wäre, ist, welche Vertrauensbasis hat der Julian Nagelsmann zu seiner Mannschaft aufgebaut? Wenn da eine sehr starke Vertrauensbasis ist, wird jeder dieses Signal, was einige bezeichnet haben, der hat an die Ehre, an den Stolz der Spieler appelliert, so kann man das sehen, wird zu einer entsprechenden positiven Orientierungsreaktion der Spieler führen, wenn die Vertrauensbasis da ist. Wenn die Vertrauensbasis nicht da ist und dann auch medial noch gesagt wird, ah, guck mal, der Nagelsmann, das ist ein Großer, der will eigentlich Meister werden, aber die Spieler nicht, dann wird ein Keil zwischen Trainer und Mannschaft getrieben. Also das heißt, hier in der Situation ist für mich ganz entscheidend, wie wirklich die Kommunikation innerhalb der Mannschaft läuft, wie das Vertrauensverhältnis innerhalb der Mannschaft sich darstellt. Und wenn die Vertrauensbasis stabil sein sollte, dann halte ich es sogar für eine der Traineraufgaben, auch in der Öffentlichkeit mal deutliche Worte zu finden. Aber immer auf der Grundlage einer Vertrauensbasis. Die sehe ich eigentlich beim Julian Nagelsmann und bei Leipzig geboten, weil dort hast du eben nicht so die Weltstars, die irgendwo sagen, wie oft ist der eigentlich schon Meister geworden? Also das habe ich ja selber gehört in einigen Dingen von Spielern, die ich mal in Senkel gestellt habe, die dann auf einmal sagen, ja, wie oft sind sie eigentlich schon Meister geworden? Ja, und dann stehst du natürlich manchmal dumm da. Und wenn das noch medial entsprechend, sagen wir mal, der Art und Weise kommentiert wird, hier der Trainer ist der das eigentlich werden will, der diese Ambition hat, aber die Spieler nicht, dann geht das in die völlig falsche Richtung. Hier in Leipzig glaube ich, dass der Julian Nagelsmann dann sehr gutes Gefühl eine sehr gute Vertrauensbasis hat, was in welchem Moment genau das Richtige ist, was die Mannschaft braucht. Also ich sehe das positiv und auch nicht so dramatisch, wie das einige vielleicht empfunden haben.
Das passiert doch bei uns in der Medienlandschaft, da streite ich mich oft in entsprechenden Situationen, wird das immer gleich abgefeiert oder kritisiert, wenn jemand nicht gleich öffentlich sagt, ja, aber jetzt musst du, warum sagen die nicht, die wollen deutscher Meister werden? Diese Dimension, dass dieses in der Öffentlichkeit sprechen doch nur irgendwie ein Abklatsch von dem ist und sein kann, was du intern machst, das wird oft gar nicht gesehen. Es wird einfach nur diese mediale Seite gesehen. Wieso sagen sie es nicht? Wieso stehen sie denn nicht dazu? Und du hast es gerade richtig gesagt, was nützt das, wenn ich irgendetwas sage? Das kann sogar ins Gegenteil sich verdrehen, wenn ich gar nicht weiß, was passiert denn eigentlich intern? Weil da passiert das, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das, was du gerade gesagt hast, das finde ich einfach überragend und das ist einfach so. Und deswegen ärgert mich das immer, wenn man einfach nur so platt einfordert und auch abfeiert, wenn jemand sagt, jawohl, der sagt jetzt mal Tacheles, der redet mal Tacheles, der sagt, was er will oder was er nicht will. So einfach ist es ja nicht. Wenn das so wäre, kann jeder Trainer sein. Da stellt sich hin, ich meine, ich werde deutscher Meister, ja toll, herzlichen Glückwunsch, ich will deutscher Meister werden. Ich möchte auch
vieles. Ja. Wie soll aber der kommentierende Journalist von den Freiburger Nachrichten da überhaupt irgendwelche Einblicke haben. Der wird nur aufgrund der medial vermittelten Bilder und Aussagen seinen Kommentar schreiben. Und davon leben die Journalisten, der ganze Journalismus. Das ist halt so. Man muss auch mit diesen Einschränkungen als Trainer, als Führungsperson lernen, umzugehen. Ist zwar nicht angenehm, gebe ich zu, und man sollte auch da sich nicht zu viel Hoffnung machen, dass man in dieser schnelllebigen Zeit wirklich zum nachhaltigen Denken und zum wirklich dialektischen Denken anregen sollte, sondern das ist natürlich auch der Fußball, es wird einfacher. Die monokausalen Schlussfolgerungen, die sind sehr einfach nachvollziehbar. Eigentlich, das, was der Nagelsmann macht, ist gut, weil Bob. Oder das, was der Nagelsmann macht, ist schlecht, weil Bob. Und die ganzen Zwischentöne, die ganz entscheidend sind, da haben viele überhaupt keine Kenntnisse, keine Einblicke und die beschäftigen sich auch nicht damit, weil dann der Artikel vielleicht viel zu wissenschaftlich wäre und nicht provozierend genug.
Jetzt haben wir lange über übergreifende und übergeordnete Themen gesprochen. Du hast jetzt mehrere Tage lang deine Beziehung zu deiner Frau komplett vernachlässigt, um über die Aktualität der Bundesliga zu sprechen. Jetzt möchten wir dir da auch Gelegenheit geben. Genau. Wer wird deutscher Meister?
Genau. Sie sind weggefahren.
Wer wird deutscher Meister?
Was hast du gesagt?
Sie ist weggefahren. Meine Frau ist gerade weggefahren, weil die wusste, dass ich mich mit Ewald Lien unterhalte und das dauert länger. Die Frage aber von Michael war, wer wird deutscher Meister? Ich habe in der Vorschau auf die Rückserie gesagt, ich sehe Hoffenheim ganz weit vorne. Sie sind auch noch Erste, sie können es aus eigener Kraft schaffen. Und ich weiß nicht, ob sich einer vorstellen kann, einen anderen deutschen Meister zu haben, außer Bayern München, okay, Dortmund hat auch noch viele Anhänger. Insofern werden die meisten auf Bayern München treffen. Und das liegt ja auch nicht so weit entfernt. Ich nehme an, einer von den beiden wird es werden. Und ich hoffe auch für den Julian Nagelsmann, dass das eben Leipzig werden wird.
Du hattest eben Hoffenheim gesagt, deswegen ist Michael nochmal
dazwischen. Hoffenheim, okay. Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht, weil er von Hoffenheim kommt? Nein. Ich habe auf Leipzig gesetzt, Riesenfehler, Entschuldigung.
Ja, weil Julian war ja vorher da in Hoffenheim.
Ja, mein Fehler. Da habe ich ihn eigentlich schon bewundert und ich habe auch vor der Saison gesagt, der beste Neuzugang, den Leipzig hat, ist Julian Nagelsmann. Und da bleibe ich auch bei.
Also das wird auf jeden Fall sehr spannend jetzt. Er hat das ganze Jahr vor den Spielen gegen Gladbach und gegen Bayern jetzt gemacht am Wochenende. Und ich glaube, danach wissen wir dann schon ein bisschen mehr, wo es hingeht.
Die Entscheidung wird erst in den letzten 6 Spielen fallen. Da wird zwar immer wieder eine Vorentscheidung fallen. Ich sage aber immer wieder, bei so einem Meisterschaftsrennen, ich habe ja auch einige Meisterschaften erzielen können, kommt auf die letzten 6 Spiele an. Ich habe Meisterschaften gehabt, wo ich am 28. Spieltag 7 Punkte vor war und dann auf einmal am vorletzten Spieltag nur noch 1 Punkt und musste dann gegen den direkten Konkurrenten noch spielen am vorletzten. Und von daher ist es wichtig, dass du in der Saisonendphase in der Spitzengruppe mit dabei bist. Und dann werden die letzten Spiele den Ausschlag geben. Und da ist noch alles möglich. Es wird jetzt auch in den nächsten 3-4 Wochen keine Vorentscheidung fallen. Du musst nur oben mit dabei bleiben. Auch die Dortmunder sind nicht völlig aus dem Rennen raus. Die sind auch ganz dick mit dabei.
Okay, Christoph, das war sensationell. Wir können gleich noch so 4 Stunden weitermachen, oder?
Ja, vielleicht darf ich doch noch mal.
Nein, Ewald, du hast so viel geredet, dann mach, komm.
Nein, also diese, also was mich noch mal interessiert, ist deine Meinung zu der Breite an der Spitze. Ja, wie hat Berti das mal gesagt? Die Dichte an der, was? Weiß ich jetzt hier gar nicht mehr.
Nee, ist egal. Ich kann dann nur zu sagen, diese Spannung, die jetzt an der Bundesliga-Spitze sich ergeben hat, Die ist natürlich sehr, sehr gut für die Fans, die sehr, sehr gut für die Vermarktung, auch für die Fernsehrechte, dass da wieder eine entsprechende Spannung mit drin ist. Aber das ist für mich im Augenblick noch kein Signal, dass sich hier die Qualität verbessert hat. Wenn ich dann eben, was ich eingangs gesagt habe, mir Spiele anschaue in der Premier League, dann muss ich sagen, da ist noch eine ganz andere Intensität in allen Spielen zu sehen, als es bei uns in der Bundesliga der Fall ist. Wenn ich jetzt wieder sehe, Spitzenspiele wie Dortmund, eigentlich Köln fast vorführt, wie Bayern, Schalke fast vorführt und dann nicht an die Leistungsgrenze gehen müssen, sowohl die München nicht als auch die Dortmund, um diese Spiele zu gewinnen, dann siehst du den Unterschied zu den Premier League Clubs. Also positiv die Spannung, aber dass ich da jetzt bereit sein müsste, von einer Qualitätssteigerung zu sprechen, das liegt mir fern.
Also redest du jetzt von der körperlichen Intensität in der Premier League oder meinst du auch die spielerische Klasse?
Ich meine damit eigentlich viele Bereiche. Ich meine damit die Passgeschwindigkeit. Das heißt, wenn du siehst, wie bei uns es oft zu Fehlpässen kommt, mit läppisch gespielten, drucklos gespielten Bällen, das ist zu viel seltener in der Premier League. Wie die sich die Bälle in den Fuß hauen, mit welchem Druck und wie die Bälle verarbeiten, muss ich sagen, da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden. Zweitens, mit welcher wirklich Kompaktheit die Mannschaften spielen. Das heißt, wie sie das Spielfeld verengen. Und ich gucke mir dann viele Spiele bei uns hier an, wie wir ein Spielfeld auf 60, 70 Meter auseinanderziehen. Dann muss ich auch sagen, diese Intensität, die sich da ergibt, ergibt sich natürlich auch durch eine viel größere Kompaktheit. Dann dieses Spiel in die Tiefe, Bälle in die Tiefe zu fordern. Wie, bei uns sehe ich sehr oft ein Zirkulationsspiel noch in die Breite, wo ich dort viel mehr diesen Ball in die Tiefe, den der Spieler fordert, in die Tiefe abzugehen. Das Spiel in die Tiefe. Auch da würde ich mir einige Verbesserungen wünschen. Ich kann auch einige andere Dinge anmerken.
Das war Teil 2 unseres Gesprächs mit Christoph Daum. Ich will ehrlich sein, leider ist uns die Leitung am Ende abgeraucht und wir kamen offiziell nicht mehr dazu, uns noch wirklich herzlich zu bedanken bei Christoph. Wir haben eine Menge erfahren. Ewald, ich denke, das hat auch dir Spaß gemacht.
Es hat mir großen Spaß gemacht. Christoph hat das nochmal bewiesen, was für ein Vordenker er immer gewesen ist, wie intensiv er in viele Themen eingestiegen ist, in die Trainertätigkeit, in all das, was in und um einem Club herum passiert und das Ganze auch in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen.
Wunderbar, dann habt noch eine schöne Zeit und wir hören uns wieder, wenn es heißt, hier ist der 16er.